Auch diesmal habe ich euch einen Psalm mitgebracht. Und zwar den Psalm 111. Das ist ein kurzer Psalm, der hat nur 10 Verse, aber diese Verse haben es in sich. Ich lese ihn uns einmal vor. Ich habe die Einheitsübersetzung dabei. Halleluja! Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen im Kreis der Frommen inmitten der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Er waltet in Hoheit und Pracht, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet, der Herr ist gnädig und barmherzig. Er gibt denen Speise, die ihn fürchten, an seinen Bund denkt er auf ewig. Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, um ihm das Erbe der Völker zu geben. Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig. All seine Gebote sind verlässlich. Sie stehen fest für immer und ewig, geschaffen in Treue und Redlichkeit. Er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. Furchtgebietend ist sein Name und heilig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle, die danach leben, sind klug. Sein Ruhm hat Bestand für immer. Auch dieser Psalm hat 3 Teile, aber 3 ungleiche Teile. Das heißt, der erste Teil und der dritte Teil sind nur ein Vers. Und der mittlere Teil umfasst die Verse 2 bis 9. Es beginnt mit dem Lob Gottes. Das ist der erste Vers. Halleluja, den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen im Kreis der Frommen inmitten der Gemeinde. Das Lob Gottes ist etwas, das sich durch die ganze Heilige Schrift zieht. Wir haben es im Alten Bund, besonders in den Psalmen, aber nicht nur da. Wir haben es im Neuen Testament und es gibt genug Gründe, Gott zu loben. Nun heißt es von ganzem Herzen. Das heißt, es ist nicht nur eine äußerliche Handlung. Es ist nicht nur etwas, jetzt können wir nicht singen, aber es gab Zeiten, da haben wir mal gesungen. Und man kann das Lob Gottes singen. Und die Melodien sind so schön eingängig. Und die Texte gehen uns ohne Denken von den Lippen, sodass vielleicht das Innere nicht beteiligt ist. Also das Lob Gottes soll hier nicht nur eine äußerliche Angelegenheit sein, sondern der Psalmbeter sagt von ganzem Herzen. Das heißt mit allem. Das Herz ist das Innere, ist das, was dem Leben die Richtung gibt, wo die Entscheidungen fallen. Nicht unser Verstand, sondern das ganze Innere, die Turbinen unseres Lebens sozusagen. Das ist das Herz. Und der Psalmbeter sagt, da will ich den Herrn preisen, von meinem Inneren her, nicht nur äußerlich. Und er sagt, im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde. Wo ist das Lob Gottes denn überhaupt verstehbar? Bei Menschen, die Bezug haben zu Gott. Deswegen heißt es im Kreis der Frommen. Wenn man Gott lobt, bei Leuten, die damit überhaupt nichts anfangen können, das hat keine Wirkung. Zumindest keine gute. Deswegen im Kreis der Frommen und dann sogar inmitten der Gemeinde. Das schreibt jetzt jemand und sagt jemand, der im alten Bund lebt. Wir leben im neuen Bund. Also Gemeinde gab es damals schon, eine Ansammlung von Menschen, die Gott selbst zusammengefügt hat. Und genauso ist es im neuen Bund. Es sind Menschen, ihr habt das wahrscheinlich schon öfter gehört. Wenn man sagt, so wie wir zusammengestellt sind, würden wir freiwillig uns nicht wählen. Ja? Also mit manchen Leuten kann man nicht so gut, mit anderen kann man besser. Aber Gott hat es zusammengefügt. Gemeinde ist nicht eine soziale Idee, sondern es war der Plan Gottes. Und da soll das Lob erklingen, da wo Leute diesen Gott kennen, wo sie mit ihm in Kontakt sind, wo sie ihn lieben und wo sie mit ihm leben wollen. Die Werke Gottes, das sind jetzt die Verse 2 bis 9, das ist der große Teil. Da beginnt es, groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Die Werke des Herrn, das sind in der Vorstellung der alttestamentlichen Beter zunächst natürlich einmal die Heilstaten, dass er sich überhaupt ein Volk gewählt hat. dass er mit ihm Geschichte gemacht hat, es begleitet hat, es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, ihm ein verheißenes Land gegeben hat. All das sind die großen Taten des Herrn. Aber es sind nicht die einzigen. Die Taten Gottes sind immer groß, sie sind immer bedeutungsvoll, sie sind immer voll von seinem Wirken und seinen Plänen. Und es heißt, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Und die Frage ist, ob wir diese Freude noch haben oder ob sie uns inzwischen verloren gegangen sind, ist, sodass wir das alles für selbstverständlich halten. Die großen Werke des Herrn sind Werke, die er freiwillig gewählt hat. Keiner hat ihn dazu veranlasst, sondern aus eigenem Antrieb und aus Liebe hat er mit seinem Volk so gehandelt und handelt er an dieser Welt, indem er ihr das, was wir nennen Naturgesetze, eingestiftet hat, sodass die Welt nach seinem Willen funktioniert. Kostbar heißt es. Also wer das schätzt, für den ist es kostbar. Und der kann sich auch dran freuen. Aber wer das für selbstverständlich hält oder sagt, das sind halt Naturgesetze, der nicht weiß und nicht glaubt, dass als letzte Ursache Gott dahinter ist, bei dem wird die Freude eine Seltenheit sein. Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Dann geht es weiter, er waltet in Hoheit und Pracht. Gottes Wesen ist so unbeschreiblich und sprengt jede menschliche Vorstellung. Das, was wir in der Heiligen Schrift finden, sind Versuche, das Unaussagbare zu sagen. Deswegen haben wir da dauernd Vergleiche. Wird Gott nach der Form von Menschen beschrieben? Er erhebt seinen Arm. Er hat keinen. Er ist reiner Geist. Unter den Fittichen seiner Flügel, er hat keine Flügel, da wird er wie ein Tier beschrieben. Das nennt man Zoologismus. Also er wird beschrieben in Bildern, die für uns verstehbar sind, weil wir reinen Geist nicht verstehen können. Reiner Geist ist körperlos. Gott ist körperlos, kann aber Körper annehmen, so wie auch die Engel Geister sind, körperlos, können aber in Körpergestalten erscheinen. Also Gott sprengt alle Vorstellungen. Das, was wir mit Schönheit, mit Macht, mit Hoheit heißt es hier, Pracht, mit dem, was überwältigend ist, verbinden. Das alles findet sich in Gott und weit mehr, als wir es uns vorstellen können. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Das ist der große Unterschied zu uns Menschen. Wir sind wankelmütig. Wir versuchen, gerecht zu sein, aber das machen wir nicht immer. Gottes Gerechtigkeit ist eine untrügliche und eine unwandelbare. Er bleibt immer gerecht. Das, was uns vielleicht als willkürlich erscheint, dahinter steht ein Plan. Gott kann nicht zum Bösen versucht werden, schreibt das Neue Testament. Er selber ist nicht versuchlich und er versucht auch keinen anderen dazu. Gottes Gerechtigkeit ist von A bis Z, ist von Anfang bis Ende. Sie wandelt sich nicht. Deswegen heißt es, diese Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Und weil sie Bestand hat für immer, ist sie verlässlich. Können wir uns darauf bauen? Können wir darauf, ja, unseren Glauben und unser Leben gründen, auf die Gerechtigkeit Gottes? Im Neuen Testament haben wir dann eine Gerechtigkeit, die weit über das hinausgeht, was das Alte Testament zu sagen vermag. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott selbst auf uns zukommt, eine fremde Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, weil wir sie nicht aufbringen können. Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet. Bereits im Alten Testament haben wir das. Die Werke Gottes sollten aufgeschrieben werden. Den Kindern sollte es weitergegeben werden. Gedenksteine sollten errichtet werden, wo Gott gehandelt hat. Ein Buch des Gedächtnisses ist aufgeschrieben. Finden wir in der Offenbarung beispielsweise. Also er hat gewollt, dass man sich daran erinnert. Und deswegen Hilfen gegeben, dass wir uns erinnern können. Der Sonntag beispielsweise, oder Sabbat besser gesagt, ist auch ein Tag des Gedenkens. Er hat ihn eingerichtet, damit wir an Gott denken. Und schließlich dann im Neuen Testament, in den Geheimnissen unseres Glaubens, Brot und Wein als Zeichen seiner Gegenwart. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt der Herr. Also Gedächtnis, dran denken, ist ein ganz, ganz großes Motto im Alten und Neuen Testament und es würde sich lohnen, darüber mal ein Wortstudium zu machen. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Er ist vieles andere auch. Ja, aber das, was Israel erlebt hat, wovon es lebt, dieses Volk, ist, dass durch alle Bockigkeit, Widerwärtigkeit, Engstirnigkeit und Hartherzigkeit Gott immer wieder gnädig und barmherzig reagiert hat. Er müsste eigentlich ganz anders. Aber weil er ein Volk zu seinem Bundesvolk gewählt hat, deswegen handelt er gnädig und barmherzig. Selbst wenn er auch Gerichtsphasen in seinem Volk hat, um es zurückzurufen. Er gibt denen Speise, die ihn fürchten. An seinen Bund denkt er auf ewig. Für uns ist Speise so etwas Normales, besonders in unserem Land, wo man nicht beten muss um das tägliche Brot, sondern höchstens um Weisheit zwischen den 200 Sorten zu entscheiden. Aber diese Speise verdankt auch den als letzten Ursprung sich Gott selbst, der sie gibt. Und hier heißt es, die ihn fürchten. Es sind also Leute, die eine Beziehung mit ihm haben. Das sind nicht Kleti und Pleti, denen das alles wurscht ist, die daher leben, als wäre dieses Leben alles und als gäbe es keinen Sinn und keine Bestimmung, keinen Anfang und kein Ende. Sondern es sind Leute, die in Beziehung mit ihm sind, die ihn fürchten. Und deswegen kommt als nächstes gleich der Bundesgedanke. An seinen Bund denkt er auf ewig. Gott schließt einseitig Bünde. Keiner hat sich ihm je aufgedrängt und hat gesagt, Herr, nimm doch mich. Sondern immer ist die Initiative Gottes vorausgegangen. Er hat den Bund mit Israel geschlossen, aus freier Initiative heraus. Er hat den Bund in Christus mit allen Glaubenden geschlossen, aus freier Initiative heraus. Keiner hat das veranlasst, sondern es lag in seinem souveränen Handeln und in seinem ehrfurchtgebietenden Plan. Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, um ihm das Erbe der Völker zu geben. Also das, was Gott getan hat, sind weltgeschichtliche Ereignisse. Das ist nicht irgendwo im Winkel passiert, wo das kein Mensch mitkriegt, sondern die Dinge sind öffentlich geschehen. Seine machtvollen Taten, das, was Gott tut, ist wirkmächtig, ist kräftig, setzt sich durch. Die Werke Gottes, weil sie von Gott sind, haben sie die Natur tatsächlich zum Ziel zu führen. Das ist bei uns nicht immer der Fall. Wir planen etwas, wir haben eine gute Idee, wir haben vielleicht auch eine Vorstellung, welche Maßnahmen dazu nötig sind. Und doch kommen wir nicht immer bei dem Ziel an, das wir uns vorgenommen haben. Das ist bei Gott anders. Was er denkt, was er sagt, was er handelt, führt zum Ziel. Das ist das Erstaunliche. Und das zeigt auch wieder, dass es verlässlich ist. Etwas, das so beständig ist, das nicht wankelmütig ist, das sich nicht verändert, das nicht heute Hü und morgen Hott ist, darauf kann man das ganze Leben gründen. Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig. Gerecht, ja? Das, was Gott tut, wenn wir in der wechselvollen Geschichte Israels uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass er in Gericht und Gnade gehandelt hat. Nie aber ungerecht. Das ist das Erstaunliche. Selbst wenn er im Gericht gehandelt hat, hat das Volk es verdient. Wenn er in Gnade gehandelt hat, hat es das nicht verdient. Es war freie Gabe aus dem Bundesschluss heraus. Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig. Hier merken wir das wieder. Immer wieder kommen dieselben Gedanken. Beständigkeit heißt Festigkeit, heißt Verlässlichkeit. Alle seine Gebote sind verlässlich. Die Gebote, die Handlungsanweisungen im Alten und im Neuen Testament sind dafür da, damit uns das Leben gelingt. In einer ziemlich missratenen Welt, missraten durch den Sündenfall. Dass wir eine Anweisung haben, ein Geländer haben sozusagen, wo wir uns rechts und links dran festhalten können und so vorwärts gehen, das uns Festigkeit verleiht. Gebote sind nicht willkürlich, Ich erinnere mich daran, im Buchhandel, ich war ja mal Buchhändler, dass es vor etlichen Jahren in einem Wirtschaftsverlag, in einem unfrommen Wirtschaftsverlag, ein Buch gegeben hat über die 10 Gebote, wie man sein Business mit den 10 Geboten führt. Das war kein Christ, der es geschrieben hat, sondern der es geschrieben hat, wusste, das funktioniert. Deswegen hat das Langen, Müller oder Herbig irgendeiner der Wirtschaftsverlage veröffentlicht damals. Ich dachte mich dritten Pferd, als ich das Buch sah. Ja, ich habe es dann mir angeguckt, ich habe es gelesen, habe gedacht, es gibt mehr Leute, auch Nicht-Christen, die merken, die 10 Gebote sind etwas, das das Leben gelingen lässt. Und das kann man im Business gebrauchen. Deswegen daran erinnere ich mich. Also das zur Verlässlichkeit seiner Gebote. Sie stehen fest für immer und ewig, geschaffen in Treue und Redlichkeit. Dann heißt es, er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. Also Erlösung meint hier natürlich nicht das, was wir als Erlösung haben, sondern die Rettung aus so vielen unlösbaren Situationen, ja, wo die Feinde ins Land eingefallen sind, wo es Schwierigkeiten aller Art gegeben hat, das Volk ist abgewichen von Gottes Wegen. Immer wieder dasselbe. Gott hat es aus dem herausgeholt und hat es wieder auf den rechten Weg gebracht. Das ist Erlösung im Alten Testament. Im Neuen Bund geht das viel weiter, das wissen wir. Da heißt Erlösung, wir können das größte Übel der Menschheit loswerden. Die Sünde. Es gibt Vergebung. Aber das leuchtet hier im Alten Testament schon auf. Was wir an Israel sehen, an Gottes Weg mit ihm durch die Zeiten, ist ein Vorschatten auf das, was im Neuen Bund in der christlichen Gemeinde stattfindet. Furchtgebietend ist sein Name und heilig. Die Juden sprechen den Namen gar nicht aus, Yahweh, sondern stattdessen haben sie Adonai, Herr. Und deswegen ist in vielen, vielen Bibeln, selbst da, wo Yahweh stehen müsste, steht Herr. Beim Luther in Großbuchstaben, dass man sehen kann, das unterscheidet sich. Da steht eigentlich der unaussprechliche Name Gottes, den die Theologen mit Yahweh angeben. Das sei die vernünftigste Aussprache. Es sind ja eigentlich nur Vokale. Gut, also das ist sein Name. Sein Name ist furchtgebietend, heißt es da. Weil er die höchste Instanz des gesamten Universums ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Deswegen ist er furchtgebietend. Wir haben das vergessen. Das kommt dann im letzten Vers auch gleich nochmal. Wir haben das vergessen. Wir haben in der Kirchengeschichte und in der Theologiegeschichte sehen wir Bewegungen hin und her. Und mal schwingt das Pendel aus in die ernste Seite zur Gerechtigkeit und zur Furcht. Und dann schwingt es aus zur anderen Seite zur Liebe und zur Barmherzigkeit und zur Langmut Gottes. Gesund ist es, wenn wir uns in der Mitte bewegen. Wenn wir sowohl von der Liebe Gottes erfüllt sind, als auch heilige Furcht haben vor ihm und seinem Namen. Und das ist der Übergang zum dritten Punkt. Der erste war das Lob Gottes, der zweite die Werke Gottes und nun der dritte die Furcht Gottes im 10. Vers. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das ist ein Wort, das wir öfter antreffen im Alten Testament, das auch in den Sprüchen auftaucht. Der Anfang der Weisheit. Weisheit ist nicht Klugheit, ist nicht Cleverness, sondern Weisheit ist eine praktische Lebenskunst. Heißt nicht nur, ich weiß viel, sondern ich kann in der entsprechenden Situation richtig leben. Ich kann richtig vorgehen. Das ist Weisheit. Und der Psalmist hier sagt, das beginnt mit der Furcht vor Gott, mit dieser heiligen Scheu, dass wir ihn ernst nehmen in seinen Geboten, in seinen Plänen, in seinen Zielen. Und dann geht es weiter, alle, die danach leben, sind klug. Nicht die 31 Kapitel des Sprüchebuches jeden Monat lesen. Das kann man und das ist sehr nützlich. Aber wenn das alles ist, ist es zu wenig. Die Weisheitsliteratur, die wir haben im Alten Testament überwiegend, das ist das Buch Kohelet, also Prediger, das sind die Sprüche, das sind auch Teile des Buches Hiob und in den Psalmen finden wir einiges Weisheitliches. Das steht da nicht, damit wir informiert werden. Das steht da, damit wir informiert es tun. Das ist der springende Punkt. Ja? Deswegen lebt Weisheit von der Anwendung, nicht nur vom Hören, nicht nur vom Lesen, sondern von der Anwendung. Und deswegen werden die als klug bezeichnet, die es tun. Sein Ruhm hat Bestand für immer. Der Ruhm so vieler Leute ist so kurzfristig. Wenn ich an die Unterhaltungsindustrie denke, was gestern auf der Bühne stand, ist heute vergessen. Ja? Das ist ein kurzfristiger Ruhm, das ist eine kurzfristige Bedeutung, das ist vieles Schnee von gestern. An die Namen erinnern wir uns schon gar nicht mehr, wenn wir die mal irgendwo lesen, weil plötzlich die Leute abgeglitten sind und Skandale machen. Bei Gott ist es anders. Sein Ruhm ist nicht kurzfristig. Es heißt, sein Ruhm hat Bestand für immer. Der 111. Psalm ist hier überschrieben in meiner Bibel mit ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn. Je mehr wir uns in das gewaltige Wirken des Herrn vertiefen, sei es in der Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testamentes, sei es in der Weltgeschichte jetzt, sei es in der Geschichte jedes Einzelnen, sei es in der Geschichte dieser Gemeinde, je mehr wir das tun, desto mehr wird es uns antreiben, ihn zu preisen und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Amen.